Hey Leute, ich bin's wieder, euer Felix vom Flixbox.de und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixel-Stammtisch-Podcasts mit mir und dem
Marc
und dem
Fabian.
Heute geht es um einen Skandal bei Smite, um CSGO, StarCraft 2, Hearthstone, Dark Souls 3 und das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Bis dann! Bevor wir gleich mit dem Newsflash beginnen, wie immer ein ganz kurzer Disclaimer am Anfang. Wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen und das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr auf Patreon geht. Auf patreon.com/pixelstammtisch, da könnt ihr uns monatlich ein bisschen unterstützen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Oder ihr geht einfach mal auf die Links zu den Spielen, die wir euch vorstellen. Das sind nämlich Amazon Ref Links und wenn ihr da dann das Spiel kauft, bekommen wir ein paar Cent davon ab und das würde uns natürlich auch weiterhelfen. So, jetzt wird aber nicht lange drum rumgelabert, sondern fangen wir gleich an mit dem Newsflash und Borderlands 3.
Genau, Gearbox hat bestätigt, dass ein weiterer Teil von Borderlands rauskommen soll. Ob der Borderlands 3 heißen wird, ist noch nicht bekannt.
Genau, weiter geht es mit Mafia 3.
Genau, und zwar wird das Spiel am 7. Oktober erscheinen.
Genau, und weiter geht es mit Rust und eigentlich auch schon der letzten News, des Newsflashes. Wir haben letztes Mal darüber geredet, dass man jetzt Zufallsgeschlechter hat, wenn man Rust spielt. Und da gab es einen großen Shitstorm dagegen und dann wieder einen Shitstorm gegen den Shitstorm. Aber im Großen und Ganzen hat es einfach die Verkaufszahlen gesteigert und war wohl eine gute Aktion der Entwickler. Das war's auch schon mit dem sehr kurzen Newsflash. Ihr wisst, was ich meine. Kommen wir zu den richtigen News. Und angefangen mit diesem Skandal bei Smite, über den ich geredet habe. Bei Smite selber gab es gar nicht so einen Skandal. Es war eher ein Streamer. Die sind ja dafür mal gerne gut. Und zwar hat ein Livestreamer, der für das Entwicklerstudio Hi-Rez arbeitet, die Entwickler von Smite sind, hat er einen Livestream gemacht, hat Smite gespielt. Und es ist ja so, wenn man livestreamt, mittlerweile ist es eigentlich gang und gäbe, dass die Streamer Donations, also Spenden bekommen von irgendwelchen Leuten, die ihnen halt spenden möchten. Und meistens kann man dazu auch eine Nachricht irgendwie anhängen und dann liest der Streamer die vor oder bekommt sie vorgelesen und sagt irgendwas dazu. Und da hat jetzt jemand gespendet und der hat halt irgendwie $5 gespendet und hat gesagt, ey ja, deine Videos sind voll super und toll, dass du so Smite spielst und ich hatte im August habe ich versucht, mich umzubringen und dank deinen Videos habe ich eben wieder Lebensmut gefunden und dafür wollte ich mich einfach mal bedanken. Ja, da denkt man jetzt erstmal, cool, erstmal $5, nice, sage ich halt danke, aber dieser Livestreamer hat da nicht so ganz gut drauf reagiert, also der Brandon Nance ist das übrigens, der hat dann irgendwie gesagt, ja, dass er doch einfach ein Arschloch ist und ein Depp und ja, Depression ist eine Trendkrankheit und er soll sich mal irgendwie nicht so aufspielen, bla, und hat irgendwie eine große Hasstirade, ja, lauten lassen und irgendwann erst später hat er dann gesagt, ja, sorry, war vielleicht nicht so cool, wenn da jetzt jemand so labil ist, den so zu beleidigen, nicht, dass er sich vielleicht doch umbringt, who knows, also zusammenfassend kann man sagen, also ich finde, das ist natürlich eine große... Es ist nicht so cool, er ist ein ziemliches Arschloch, wenn er das macht. Man weiß natürlich nie, wie sehr so oder ob sowas stimmt im Internet, aber man muss jetzt auch nicht Leute beleidigen. Vor allem nicht, wenn sie einem Geld geben, dann sollte man eher dankbar sein. Oder seht ihr das anders?
Nein, natürlich nicht. Vor allem, er hat ihn ja nicht mal beleidigt in Kombination mit der Geldspende. Hat er eigentlich das positiv bewertet, was er da tut. Egal, ob jetzt noch da irgendwas mit Depressionen oder sonstigem dabei steht. Er hat ihn ja gelobt für das, was er tut. Und, ich finde, wenn du, auch wenn er gerade einen schlechten Tag vielleicht hatte und schlecht gelaunt war, musst du halt als jemand, der vor anderen Leuten etwas tut, immer dir bewusst sein, dass du nicht einfach Leute beleidigen kannst.
Ja, du hast halt eine gewisse Verantwortung. Ich weiß jetzt nicht, wie der Arbeitgeber da irgendwie drauf eingegangen ist. Bisher anscheinend kam noch keine Antwort von den Hi-Rez Studios, aber ist natürlich auch nicht so cool, wenn er gerade im Auftrag oder für die streamt. Glaubst du, da wird es noch Konsequenzen geben, Fabi?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also sein Verhalten geht natürlich gar nicht, auch wenn es natürlich im Internet viele Trolls gibt, die dann halt sowas schreiben, um halt irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen oder was weiß ich, was sie damit erreichen wollen. Und ich verstehe auch, dass er dadurch dann irgendwie gereizt wurde. Aber man weiß es halt nie und deshalb geht seine Reaktion gar nicht. Und ich denke, das wird für ihn auch Konsequenzen haben.
Ja, ist auch richtig so. Jetzt kommen wir zu einem sehr brisanten und großen Thema. Und zwar gab es einen Bericht, der im Branchenmagazin Bloomberg, in einem sehr seriösen Branchenmagazin veröffentlicht wurde. Und zwar zu Counter-Strike Global Offensive. Mal so der erste Bericht zu einem Spiel. Und zwar geht es hier um den Wettmarkt mit Skins. Und zwar ist CSGO, also Counter-Strike GO, ist ein Ego-Shooter und der wird auch kompetitiv sehr viel gespielt und die Turniere sind auch immer gut, also ich wollte gerade besucht sagen, aber sie werden viel angeschaut, gerade auf Twitch und so weiter. Und mittlerweile gibt es Waffenskins schon ein bisschen länger. Und ihr beide habt das Counter-Strike gespielt. Könnt ihr mir mal kurz erklären, wie das funktioniert? Oder dieses Skin-System, wisst ihr da, wie das genau funktioniert? Weil ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher.
Also das System ist, dass du immer wieder halt Kisten und sowas gedroppt kriegen kannst. Und dazu kannst du dann halt entsprechende Schlüssel kaufen, um sie aufzumachen. Und da kriegst du halt einen zufälligen Waffenskin. Und da gibt es halt ganz seltene Skins. Und es gibt auch, soweit ich weiß, zum Beispiel Messer, die halt mit zufälligen Farben-Patterns halt belegt sozusagen sind, belegt sind. Und dann gibt es da halt Skins, die unglaublich teuer werden. Und es ist ein riesiger Markt drum entstanden. Die Skins kann man natürlich verkaufen, kaufen und so weiter. Also ist ein riesiger Markt draus geworden.
Genau, und der wurde jetzt noch größer, nämlich mit dem Wettmarkt. Und zwar kann man auf diese CSGO-Spiele wetten. Hier das Beispiel Fnatic gegen Luminosity, zwei große E-Sport-Teams, die im März jetzt diesen Jahres gegeneinander gespielt haben. Und da wurden insgesamt 1,2 Millionen Dollar drauf gewettet. Und das in Form von Skins. Also da wurde nicht echt Geld drauf gewettet, sondern ganz normale Leute, die das Spiel spielen, heißt auch Minderjährige, haben da einfach ihre Skins drauf gewettet, wer denn gewinnt, und je nachdem gab es dann eben Wettgewinne. Und $134.000 sind laut Schätzung der Durchschnitt pro kompetitiven Spiel, was darauf gewettet wird, was eine Menge ist. Und das Problem hierbei ist, dass es keine staatliche Regulierung für diese Art von Wetten gibt. Es gibt für andere E-Sport-Wetten gibt es das, aber das mit den Skins gibt es noch nicht. In den USA ist es ein größeres Problem, da ist es in 46 von 50 Staaten verboten, und in Deutschland müssten Sportwetten versteuert werden, heißt der Staat würde davon was abbekommen. Ja, allerdings hat der Valve jetzt noch nicht irgendwie groß darauf reagiert, und ein New Yorker Anwalt, nämlich Ryan Morrison, der hat gesagt, dass es ein großes Problem ist und dass Valve sich da wie eine 10-Mann-Indie-Bude verhält. Und dass er sehr schockiert ist, dass das so passiert, weil er kann noch Großes auf Valve zurückfallen, sagen wir es mal so, wenn die Behörden da mal hinterhergehen. Und da sagt er, da sind auch die Behörden auf jeden Fall am Zug und die sollten da auch was machen. Aber Valve sagt ja, es ist verständlich, dass sie nichts machen, muss man so auszudrücken, denn sie verdienen an jeder Transaktion von diesen Skins 15%. Und 2015 konnte CSGO zum Beispiel $221 Millionen generieren. Bei Dota 2 gibt es das in ähnlicher Form. Da haben sie $238 Millionen gemacht. Also insgesamt kann man sagen, sie machen sehr viel Geld damit. Und deswegen sind sie wahrscheinlich nicht so hinterher, das irgendwie zu versteuern. Oder dass es in den USA einfach nicht erlaubt ist. Allerdings ist es ein riesengroßer Markt. Und E-Sport-Wetten, unser nächstes Thema, also das nächste Thema hat auch damit zu tun, sind jetzt ein Riesending. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Sollte man das regulieren? Sollte man das nochmal irgendwie einzeln von anderen Sportwetten sehen? Aber ja, was ist eure Meinung dazu? Weil ich finde, da gehört sehr, sehr viel insgesamt dazu.
Also ich finde, reguliert werden sollte es. Ob es jetzt getrennt von Sportwetten gemacht werden sollte, sei mal dahingestellt. Aber ich finde jetzt nicht unbedingt, dass Valve da irgendwas machen muss, um ehrlich zu sein, weil sie haben nur das Spiel entwickelt. Sie sind ja nicht der Markt, also diejenigen, die diese ganzen Wetten und so, also das Büro, das Wettbüro.
Ja, also sie selber bieten ja nur die Transaktionen an, dass man halt diese Skins tauschen und handeln kann.
Du kannst ja genauso
gut... Das Problem dabei ist aber, sie verdienen halt damit Geld. Deswegen müssen sie halt irgendwas machen. Würden sie damit kein Geld verdienen, dann wäre ich auf eurer Seite sozusagen, ja okay, die haben damit nichts zu tun. Aber sie verdienen halt bei jeder Transaktion 15%.
Ja, aber als Valve kannst du da nicht viel machen, weil das sind halt einfach irgendwelche Transaktionen vermutlich, die da hin und her gehen. Sie können ja jetzt nicht sagen, oh, das war eine Sportwette, die müssen wir blockieren.
Naja, aber bei diesen Wetten muss ja irgendwie klar sein im Vorhinein, da musst du dich ja bei diesen ganzen Wettdingern wahrscheinlich auch mit deinem Username anmelden, schätze ich mal. Und dann ist ja auch klar, dass du da jetzt gerade irgendwie gewettet hast, dass sich da die Wettbüros mit Valve zusammentun, wie es jetzt zum Beispiel bei anderen Sportwettenanbietern so ist, dass sich dann auch, keine Ahnung, Bet365 oder Bwin oder was es alles gibt bei den normalen Sportarten mit den Sportarten-Lizenzen-Typen, also zum Beispiel der DFL bei der Bundesliga, in Verbindung setzen und da das eben aushandeln.
Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wie das abläuft. Kann ich nichts dazu sagen, aber ich denke mal, dass Valve selber damit nicht viel zu tun hat.
Naja, denke ich eben schon, weil sie gerade eben die Plattform bieten, überhaupt das erst zu machen.
Ja, das Problem ist, du kannst ja aus jedem, allem eine Wette machen. Du kannst auch sagen, okay, bei Dark Souls 3 wetten die Leute, keine Ahnung, Geld drauf, wer das PvP-Duell gewinnt.
Aber da verdienen die Entwicklerfirma nichts dran.
Und wenn sie es würden? Könnten sie aber auch nichts dagegen machen. Kannst du nicht sagen, okay, wir schaffen PvP-Duelle ab oder so.
Nein, nein, aber das ist halt der Knackpunkt, dass sie was dabei verdienen bei diesen Transaktionen. Und das wirklich ganz schön viel Geld ist. Und das halt eigentlich auch schon versteuert werden
müsste. Ja, aber meiner Meinung nach sollte dabei Wettbüros angesetzt werden.
Ja, das ist das, was ich auch sagen wollte.
Ja, ich finde, da müssten beide...
Solange halt keine Regulierung vom Staat kommt, müssen beide nichts machen. Also sowohl
Wettbüro wird jetzt eh nichts passieren, wenn keine Regulierung kommt. Aber stell dir mal vor, da kommt jetzt so eine Regulierung in den USA und dann wäre es halt einfach mal in 46 von 50 Staaten illegal. Dann würde auch ein ganz großer Teil des Geldes für Valve einbrechen.
Ja.
Wenn du das dann nicht mehr machen kannst.
Glaubst du, Gaben sitzt dann auf der Straße?
Nein, das ganz bestimmt nicht.
Die machen aber auch genug Geld so mit ihren Skins, glaube ich.
Ja, aber es ist viel Geld, was da natürlich wegbricht. Also ich glaube, sie haben da schon ein Interesse, dass es auch weiter bestehen bleibt.
Ja.
Deswegen müssen sie sich da wahrscheinlich auch einigen. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Wie gesagt, hat auch mit Sportwetten zu tun, beziehungsweise mit E-Sportwetten. Es geht nicht um den StarCraft-Profi Lee, live genannt, Song-Hyun. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Südkoreaner und der ist StarCraft 2 Weltmeister. Und der wurde jetzt von den koreanischen Behörden festgenommen und schuldig gesprochen, nämlich ein Bestechungsgeld von ca. 60.000 Euro angenommen haben, um im KSBAR Cup 2015 zwei Partien verloren zu haben. Und um euch das mal ganz kurz zu erklären, wie das so abläuft, wenn Sportwetten manipuliert werden, dann ist es so, dass an den Sportler meist herangetreten wird, gesagt wird, ja, verlier doch mal bitte unauffällig, du kommst 50.000 Euro dafür oder 60.000, Preisgeld wäre eh nur 20, hier hast du 60. Und dann wetten Leute auf der ganzen Welt, die meistens irgendwie in einem Netzwerk organisiert sind, ihr Geld darauf und verdienen halt einfach viel, viel mehr, weil es so unwahrscheinlich ist, dass diese Person eigentlich verliert. Und da ist ein ganz schön großes Geschäft entstanden, im normalen Sport schon und eben jetzt auch im E-Sport. Und das ist ein ganz schön großer Skandal. Stellt euch mal vor, das würde, um das Thema näher an euch heranzutragen, bei League of Legends, bei der LCS oder sowas passieren. Ein Team, wo man es natürlich jetzt irgendwie nicht erwartet, weil das erwartet man nie. Keine Ahnung, sag ich mal, Fnatic nimmt das an. Irgendwie die fünf Leute sagen halt, ja, okay, wir bekommen jetzt ziemlich gutes Geld und es ist nur so 50-50, ob wir gewinnen. Ist Fnatic vielleicht nicht das beste Beispiel, weil sie relativ gut sind. Bisschen schlechter, aber wo es nur so 50-50 ist, dass sie weiterkommen und so weiter, sagen wir, ja, nehmen wir lieber dieses sichere Geld, was wirklich viel ist. Es ist schon eine krasse Sache. Wie seht ihr, sollten hier die Strafen sein? Ich weiß jetzt nicht, was genau passiert, also doch, weiß ich, er hat eine dreijährige Haftstrafe sozusagen angedruckt bekommen. Wenn er innerhalb der nächsten drei Jahre nochmal straffällig wird, dann muss er ins Gefängnis, aber er muss alles, was er damit jetzt verdient hat, zurückzahlen, also diese 60.000 Euro. Findet ihr, die Strafen sind gerecht oder sollte es da nochmal andere Strafen geben?
Also für mich hört sich die Strafe fair an. Er sollte auf jeden Fall bestraft werden, finde ich auf jeden Fall gut, aber zu hart jetzt auch nicht.
Dem
also
vorbeugen kann man halt auch nicht.
Ja, vielleicht hätte die Geldstrafe ein bisschen höher sein können als der eigentliche Betrag, den er damit verdient hat, damit da auch irgendwie so ein Lerneffekt ist. Weil klar musst du das Geld, was du verdient hast, abgeben, aber nicht mehr.
Ja.
Und die Androhung mit der Strafe, dann machst du halt drei Jahre einfach nichts, was ja eh eigentlich der Fall sein sollte.
Ich bin ganz ein bisschen am Überlegen, glaubt ihr, das wird irgendwie ein Problem, wenn der E-Sports jetzt noch größer wird? Weil im Sport wird es ja auch erst ein Problem, als der größer geworden ist, wenn es überhaupt irgendwie genug Leute gibt, die auch wetten und so weiter. Oder einfach die Plattform dafür anbieten, wo man wetten kann.
Das kann gut sein.
Also ich denke, je größer das wird dann halt vielleicht in, was weiß ich, in der Challenger Series, wenn man jetzt von League of Legends spricht, also halt in der zweiten oder dritten Liga hervorkommen. Weil ich glaube, in der LCS, die Spieler sind schon sehr gut bezahlt.
Und also du glaubst einfach, dass die Bezahlung hoch genug ist, als dass sie das nicht machen.
Genau.
Okay. Ja, dazu muss man sagen, gab es auch schon in der Bundesliga sowas und die werden jetzt auch gerade nicht schlecht bezahlt. Also
ja,
kann immer passieren, meine, aber du glaubst, dass sich das noch in Grenzen halten wird auf jeden Fall.
Also ich denke nicht, dass es ein großes Problem wird. Es kann gut sein, dass es da den einen oder anderen Fall geben wird, wo sowas halt dann irgendwie rauskommt, aber ich denke allgemein wird es kein großes Problem werden.
Zumal ich auch noch finde, dass gerade jetzt in LCS-Niveau und höher gibt es ja nicht wirklich, die Spieler da auch irgendwie noch Ehrgeiz haben zu gewinnen. Und wenn du bei der LCS halt verlierst, hast du auch keine Möglichkeit mehr, in die Weltmeisterschaft zu kommen, jetzt bei LOL. Deswegen glaube ich da auch aus dem Grund nochmal niedrigere Wahrscheinlichkeit, dass sie absichtlich verlieren.
So, du hoffst dann, dass die sportliche Motivation da groß genug ist, als der Drang
also nach... Derzeit fühlt es sich halt an, als wäre sie es.
Okay, und dann hoffen wir mal alle, dass es auch wirklich so ist und weiterhin so bleibt. So, dann geht es jetzt um, ja, einen Menschen, der nicht ganz so sympathisch ist, nämlich um den Herrn St. John. Ja, er ist der Erfinder von DirectX, was ihr bestimmt alle kennt, wenn ihr mal auf dem Computer irgendwas gespielt habt mit 3D. Dann kennt ihr das, beziehungsweise habt das Programm schon mal gesehen. Und er hat sich jetzt im Branchenmagazin VentureBeat geäußert. Er hat sich nämlich mal so zu einem Rundumschlag gegen alle in der ganzen Industrie ausgeholt, in der Gaming-Industrie natürlich, ich zitiere hier mal ganz kurz. Man muss sich schon einen richtigen Job suchen und Business-Software entwickeln, wenn man fair bezahlt werden und um 17 Uhr nach Hause möchte. Jeder, der gut genug ist, um Videospiele zu programmieren, ist gut genug, um für etwas anderes besser bezahlt zu werden. Falls es für jemanden anstrengend ist, zeitweise über Monate hinweg 80 Stunden pro Woche an einem Spiel zu arbeiten, dann sollte man üben, bis man besser wird. Spiele zu entwickeln ist kein Job. Eine Maus herumzuschieben ist nicht mühselig. Es ist die wohl fantastischste Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das war jetzt sein Zitat, also Zitat Ende. Und er hat aber auch noch gesagt, ja, Frauen in der Branche haben nicht wirklich was zu suchen und ja, Behinderte auch nicht und bla. Also hat er einfach mal gegen jeden geschossen. Reaktionen darauf gab es auch schon. Wurde argumentativ von allen auseinandergenommen. Hat sich jetzt aber auch noch seine Tochter geäußert, die natürlich sagt, ja, Dad, please stop, don't do this. Frauen in der IT-Branche haben lange dafür gekämpft, überhaupt diesen Stand zu haben. Und das solltest du jetzt als Branchenveteran bitte nicht irgendwie versuchen, kaputt zu machen. Ja, was kann man dazu sagen? Irgendwie von euch was, weil ich bin jetzt gerade, also wenn man sich das durchliest, ist man erstmal so ein bisschen sprachlos. Wie kommt der darauf, überhaupt sowas Dummes zu sagen?
Also, ganz klar kann man sagen, dass die Sachen, die er über andere Leute gesagt hat, nicht okay sind. Aber nochmal bei mir spezifisch auf die Aussage, dass Spielentwickeln kein richtiger Job wäre, weil das ja nur Maus rumschieben ist, finde ich halt auch krass, dass er das sagt, weil meiner Meinung nach ist das schon ein wirklich harter Job, weil zum einen Programmieren an sich ist unglaublich anstrengend, vielleicht nicht körperlich, aber geistig super anstrengend. Weil du halt A, kreativ sein musst für Game-Konzepte und sonstiges und halt das Programmieren an sich unglaublich schwer ist. Deswegen finde ich es dumm, ja. Vor allem, weil er ja selbst auch was programmiert hat. Also.
Genau.
Ja, ich habe auch einen Bekannten, der arbeitet bei der Gameforge und der sagt auch, dass es... Also ich habe ein bisschen mit ihm über seinen Job geredet, was mich interessiert hat und er hat auch gesagt, dass es schon relativ anstrengend ist und dass es halt, ich sag mal, viel so sehr schlauchige Arbeit ist, die er machen muss.
Also, ja, glaube ich auch auf jeden Fall. Was er jetzt zum Beispiel gesagt hat, wenn man irgendwie damit Probleme hat, soll man doch zu irgendeinem Business, zu einem Software-Typen gehen, zu so einem großen. Da kann man ganz normal Geld verdienen. Man kann ja noch nebenbei irgendwie so einen Millionen-Hit wie Stardew Valley machen und damit sein Geld verdienen. Dass das nur ab und zu passiert, hat er natürlich nicht erwähnt. Er hat auch gesagt, ja, hier die ganzen Leute bekommen Burnout. Er hat 1997 auch einen Burnout bekommen, als er bei Microsoft gearbeitet hat. Also, ja... Ich glaube, man kann es groß zusammenfassen, der Mann ist irgendwie über den Zenit seiner Denkfähigkeit hinausgeschritten und labert jetzt ganz schön viel Stuss und muss das irgendwie in der Öffentlichkeit präsentieren. Ich finde, wir haben ihm schon genug Aufmerksamkeit geschenkt, das reicht jetzt, deswegen machen wir auch weiter mit Amazon. Die brauchen unsere Aufmerksamkeit natürlich sehr viel mehr. Es geht nämlich darum, dass in den USA und Großbritannien gab es eine kurze Zeit, in der Blockbuster-Spiele, heißt AAA-Titel wie FIFA oder sonst irgendwas, was halt große Titel bei den Konsolen sind, nur verfügbar waren für Prime-Abonnenten. Und damit sind die Retail-Versionen gemeint, also mit Disc und so weiter. Und da war die Antwort eines Amazon-Pressesprechers, ja, das ist nur eine Testphase, aber ihr könnt ja einfach ein 30-Tage-Prime-Probeabo machen, dann könnt ihr euch ja die bestellen, heult nicht so rum. Also das hat er nicht so gesagt, aber so ungefähr. Jetzt ist die Frage, war das nur eine Testphase, würde es auch nach Deutschland kommen? Und deswegen gebe ich die Frage einfach direkt weiter, was haltet ihr davon, wenn es so etwas geben würde? Glaubt ihr, Amazon schadet den Spielen irgendwie damit oder ist es mittlerweile eh so egal oder so einfach an Spiele ranzukommen, dass das einfach auch nichts mehr ausmacht?
Ich finde es halt irgendwie sinnfrei, weil womit begründet ist, dass es ausgerechnet jetzt AAA-Spiele sind, weil kannst du auch einfach sagen...
Okay, naja, das ist relativ einfach zu begründen. Viele Leute kaufen diese Spiele, viele Leute würden sich Prime holen. Denke ich mal, ist so der einfache Gedankengang.
Aber ich weiß nicht, ob sich das auszahlen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass dann viele sehen, okay, auf Amazon brauche ich jetzt Prime, dann gehe ich halt schnell zu eBay oder was weiß ich.
Ja, das war ja genau das, was ich auch meinte. Billiger.de. Billiger.de ist eh saugut. Würde ich jedem empfehlen. Wir werden übrigens nicht gesponsert. Aber falls ihr interessiert seid, Billiger.de.
Ich war jetzt noch nie auf Billiger.de, aber das kommt so oft in der Werbung. Keine Ahnung. Naja, ich weiß nicht, ich habe selber Prime.
Ja, ich auch. Also mir wäre es relativ egal. Also, ja. Amazon ist übrigens auch super. Also
Leute,
falls ihr uns sponsern wollt, wir sind echt offen so für fast alles. Ja.
Also ich habe kein Amazon Prime. Ne?
Ja, aber ich glaube, dir wäre das auch relativ egal, oder? Weil du eh über Steam kaufst.
Ja, aber wenn es jetzt...
Es geht um Konsolentitel, da ist es
nochmal so. Aber ich finde es halt sinnfrei. Warum? Weil du kannst...
Geld. Ganz einfach Geld.
Ja, aber sie werden doch damit miese machen.
Glaubst du, dass es weniger Leute gibt, die sich dann Prime holen, als dass die Leute sind, die bestellen?
Ja.
Okay, würde ich nämlich auch glauben. Also ich glaube, das ist ja die Schwelle einfach.
Aber ich glaube, die machen das jetzt nicht mal so komplett random. Die werden ja schon so ein paar Leute haben, die das irgendwie durchrechnen.
Ja, genau, deswegen war das jetzt auch halt Testlauf und dann werden wir mal sehen, ob das so in Kraft tritt. Mal schauen. Aber komisch, dass sowas überhaupt gedacht wird. Gerade bei Spielen auf einmal so. Also bei DVDs oder so gab es das jetzt noch nie. Naja, machen wir mal weiter mit einem schöneren Thema. YouPorn. Falls ihr uns sponsern wollt, nachdem ihr jetzt kein E-Sports-Team mehr habt, das irgendwo antreten kann, wir sind ein Podcast-Team, das immer gerne von irgendjemandem gesponsert wird.
Aber vielleicht werden wir dann aus iTunes gebannt.
Nee, da kann man explicit machen, das ist dann kein Problem. Worum geht's überhaupt? Ja, es geht natürlich um YouPorn und das E-Sport-Team von YouPorn. Falls ihr es nicht wusstet, YouPorn hat immer noch ein E-Sport-Team. Vielleicht nicht mehr so lange, denn sie wurden von der Major Pro Gaming League ausgeschlossen. Mit der Begründung, dass es bei der Major Pro Gaming League eine strikte keine Drogen, kein Alkohol, keine Pornografie-Regel gibt. Jetzt muss man dazu sagen, sie haben keine Werbung irgendwie damit gemacht, sie hatten halt den Namen. Aber sonst waren sie ein ganz normales E-Sport-Team und fühlen sich jetzt natürlich benachteiligt. Ja, was haltet ihr davon? Die wurden jetzt aus der ganzen Gaming League dort verbannt, nur wegen dem Namen, der halt was mit Pornos zu tun hat, obwohl sie damit jetzt nicht irgendwie groß Werbung machen. Also sie hatten jetzt keine nackten Frauen auf den Shirts oder sowas. Eure Meinung?
Ja, also ich find, wenn wirklich nur der Name auf dem T-Shirt stand und keine Werbung explizit lief, finde ich es wirklich ein bisschen dumm, weil diejenigen, die den Namen YouPorn erkennen, die wissen, was es ist. Und die es nicht erkennen, fangen damit halt einfach nichts an.
Ja.
Ja.
Und vor allem, also wir sehen hier gerade ein Bild von dem Team und die haben auch wirklich nur YP auf ihrem T-Shirt stehen. Und das finde ich dann schon ein bisschen übertrieben, dass die deswegen dann verbannt wurden.
Ja, vor allen Dingen, weil sie auch wirklich nicht nieder mit Werbung gemacht haben. Also es ist schon, sie werden auch überall, steht auch überall Team YP. Man weiß natürlich Team YouPorn, aber also das ist schon krass, dass sie wegen sowas ausgeschlossen werden. Also wir setzen uns für YouPorn und gegen Zensur ein. Das klang komischer, als es eigentlich gemeint war. Egal. Machen wir weiter mit Nintendo. Schöner Übergang. Also fand ich, passt alles gerade ganz gut so rein. Es geht nämlich um die Nintendo NX. Und zwar wird diese im März 2017 kommen. Man hat keine Ahnung, wie sie aussehen wird, aber das ist offiziell von Nintendo. Im März 2017 wird es eine neue Konsole geben, die Nintendo NX. Auf der E3 2016... wird sie noch nicht vorgestellt, da wird man wahrscheinlich nur Zelda sehen, das gleichzeitig dann rauskommen wird für die Wii U und die NX im März 2017. Also Zelda-Fans, ja, ihr müsst warten und ihr könnt euch eigentlich dann gleich eine NX holen, wenn sie rauskommen. Wii U gibt es ja eh nicht so viel. Außerdem sind zwei neue Mobile-Ableger confirmed. Und zwar war das einmal Animal Crossing
Fire Emblem.
Und Fire Emblem, genau, da bin ich gerade nicht drauf gekommen. Ja. Und Wii U und 3DS sollen nicht ersetzt werden durch das NX. Inwiefern das gemeint war, das war nur so eine Aussage vom Nintendo-Chef Japan, weiß man noch nicht, ob das irgendwie ein Zwischengerät sein soll oder einfach weiter bestehen sollen. Keine Ahnung.
Aufforderung. Ihr könnt euch schon noch...
Ja, ihr kauft euch das mal noch, das dauert eh noch. Ich find's einfach komisch, das ist einfach so aus dem Nichts, so dieses, ja, die NX, ihr habt noch keine Ahnung, was es ist. Vielleicht ist es auch keine Konsole, wer weiß. Kommt 2017. März 2017. Und... es ist echt weird, also sie hätten auch irgendwie bis zur E3 warten können und dann mit Trailer oder irgendwas, also das ist echt, ich verstehe Nintendo da nicht so richtig, und ihr?
Ich finde auch die Strategie dahinter ein bisschen komisch, also jetzt nicht bei der NX an sich, aber mit der Zelda-Veröffentlichung, weil für mich hat es mehr Sinn ergeben, dass du es entweder jetzt rausbringst, irgendwann 2016, damit es die Leute kaufen.
Ja, das wurde ja letztes Jahr auf der E3 vorgestellt.
Ja, damit die Leute es für die Wii U kaufen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, sie haben es gedacht als Kaufanreiz für die NX.
Ja.
Aber wenn das gleichzeitig auch noch für die Wii U erscheint, frage ich mich halt, was ist der Kaufgrund für die NX?
Eben. Das ist so irgendwie gerade so allgemeines Ding bei Nintendo. Fragt man sich mal wieder, hä? Was macht ihr da?
Also scheinbar macht der neue Präsident da auch nicht viel Sachen
besser. Ja. Aber anscheinend ist das, glaube ich, auch alles nicht mehr so wichtig, denn sie macht mit Miyamoto einen Haufen Geld. hält sich in den Top 10 der Umsatzcharts im App Store in Amerika und Europa. Krass. Das ist echt heftig. Und sammelt mehr Daten als Facebook. Who cares? Sind ja eh nur Daten. Also, naja. Aber Nintendo macht einen Haufen Geld damit, also vielleicht wird das alles eh nicht mehr so wichtig. Ja. Wolltest du irgendwas dazu sagen? Nee,
ich fand's nur lustig, weil ich das irgendwie total random fand, wie man mit irgendwelchen Mies-Zeug macht und dann tonnenweise Daten speichert.
Naja, gut, weil am Anfang zum Beispiel so viele persönliche Fragen gestellt werden und sowas. Und die hat dann Nintendo
das alles. Das ist voll Next Level.
Ja, NX, Next Level. Oh, Illuminati confirmed. Gut, machen wir weiter mit unseren Spielen der Woche. Ich habe Hearthstone gespielt, da kam gestern auch endlich in Europa die neue Expansion aus The Whispers. Whispers of the Old Gods. Oh yeah. Ich habe bisher 50 Packungen ungefähr, ich weiß nicht, ganz so viele, geöffnet. Ja, war okay, lucky. Es hielt sich in Grenzen. Ja, ich muss sagen, mir macht Hearthstone wieder Spaß. Der neueste Patch ist raus. Patch 5.0, großer Patch. UI wurde ein bisschen verändert. Wir haben jetzt, also um es mal zusammenzufassen, was so im letzten Monat Hearthstone passiert ist. Wir haben endlich 18 Deckslots. Wir haben jetzt Standard und Wild als Spielmodi. In Standard werden nur die Karten vom neuesten Adventure, Classic, Basic und das aus den letzten 2 Jahren gespielt. Heißt, kein Naxxramas und kein Goblins vs. Gnomes ist dabei, um es kurz zu fassen. Und Wild, da darf alles gespielt werden. Standard wird aber der Turniermodus. Ja, man muss auch irgendwie auf beiden einzeln ranken im nächsten Monat. Das ist jetzt noch vereint, aber das wird im nächsten Monat einzeln. Heißt, wenn ihr Standard rankt, dann habt ihr nur da den Rang erreicht und Wild eben nur da. Und was kann man noch sagen? Genau, Nerfs. Es gab ein paar Nerfs für Classic-Karten. So, Big Game Hunter wurde von 3 auf 5 Mana erhöht, sonst gleich geblieben. Arcane Golem wurde von, das war eine Charge-Karte mit 4-2 und die dem Gegner ein Mana-Crystal gibt für 3 Mana, ist jetzt ein 4-4er mit dem gleichen, gibt dem Gegner ein Mana-Crystal, aber ohne Charge. Molten Giant, die 20 Mana-Karte 8-8, die weniger kostet, wenn er Heldenschaden nimmt, kostet jetzt 25 Mana anstatt 20. Wir haben dann noch bei Druid Force of Nature, die 6-Mana-Karte, die 3-2-2er mit Charge macht, macht jetzt 3-2-2er, aber die bleiben bestehen, haben aber keinen Charge mehr für 5 Mana. Und Druid Ancient of Law, 7 Mana, zieht 2 Karten oder hielt dich um 5, ist jetzt nur noch zielt eine Karte oder hielt dich um 5. Und dann gibt es noch einen Nerf für eine Raw-Karte, die niemand gespielt hat. Und ich glaube, dann habe ich das im Großen und Ganzen auch schon durch. Nein, Ironbeak Owl von 2 Mana 2-1 Silence Arminion auf 3 Mana 2-1 Silence Arminion. Das war es jetzt dann aber endgültig. Das sind sehr, sehr große Nerfs und sehr wichtig. Also zum Beispiel Ironbeak Owl sieht man bisher gar nicht mehr. Big Game Hunter sehr viel weniger. Was heißt mehr große Minions? Das ist alles ein bisschen spaßiger. Und das hilft gerade auch dem Add-on, denn die Karten, die rausgekommen sind, sind echt teilweise sehr cool. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, kann ich mal sagen, Cthulhu-Decks machen unglaublich viel Spaß. Yogg-Saron ist mit die coolste Karte und wahrscheinlich auch die Lebensversicherung für Trollen. Ich mag das Add-on sehr und ich finde, da hat Team 5, also das Entwicklerteam in Hearthstone bei Blizzard, echt einen guten Job gemacht. Ein paar Sachen kann man noch ändern vielleicht, also gerade in der UI mäßig, sonst ist alles super. Und kauft euch mal bessere Server, aber ich glaube, das ist allgemein so ein Blizzard-Ding. Ja, sonst alles gut, macht wieder Spaß, ich bin Legend, alles supi. Dann habe ich FIFA 16 gespielt, weil ich habe jetzt PS Plus, habe dadurch jetzt auch wieder online gespielt. Ich bin halt der Boss, ja, ich mache halt alle fertig, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und dann, wie gesagt, noch das PS Plus-Spiel diesen Monats, Zombie, da hatte ich ja schon letztes Mal drüber geredet. Das ist Zombie U, das Wii U Zombie-Startspiel, das ja echt gut ankam. portiert auf die PlayStation. Das kann man für 20 Euro kaufen oder bei PS Plus gibt es eben diesen Monat gratis. Und ich habe das eine halbe Stunde gespielt gehabt letztens. Ich habe gesagt, ja, ist ganz okay, funktioniert irgendwie noch nicht so ganz die Mechaniken auf der PlayStation, aber jetzt habe ich es mal weitergespielt und zwar mit dem lieben Marc zusammen. Und da ich ja letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet habe, möchte ich mal deine Eindrücke dazu hören. Was hältst du von dem Spiel, beziehungsweise fass mal ganz kurz zusammen, was dieses Spiel ist. Oder wie das abläuft, wenn man das spielt.
Zombie ist ein Zombie-Survival-Spiel, wo du am Anfang startest in einem Safehouse, glaube ich, und dann von einer Person, ich weiß nicht, wer das ist,
genau. Ja, das weiß man.
Per Radiosprecher oder sonst irgendwas, halt durchs Spiel geleitet wirst und immer bestimmte Aufträge machen musst. Und das ist eigentlich so das Grundkonzept.
Genau, spielt in London.
Ja.
Oft regnerisch, stimmt ja auch. Unter anderem kommt man dann später in den Buckingham Palace, was echt cool gemacht ist, muss man sagen. So dieser verlassene Buckingham Palace und so weiter. Ja, und es ist so, wenn man stirbt im Spiel, dann erwacht man als eine andere Person wieder in diesem Safe aus. Seine Ausrüstung liegt noch da beim letzten Mal, aber der Typ, der man war, ist dann jetzt ein Zombie. Vielleicht hast du Glück und erwischst ihn noch und bekommst deine Ausrüstung wieder. Wenn nicht, halt nicht und musst dir neue Ausrüstung irgendwie suchen. Du kannst dich am Leben halten, indem du zum Beispiel Ratten tötest und sie isst oder Energy Drinks findest und so weiter. Die Atmosphäre ist sehr gut, sehr dunkel, düster. Ist jetzt nicht so eigentlich auf Erschrecken irgendwie ausgerichtet, obwohl es dich dann doch manchmal erschreckt hat. Ja, die Kämpfe gegen die Zombies sind nicht so oft, aber wenn, dann doch recht intensiv, würde ich sagen.
Ja.
Und sonst finde ich das einfach sehr interessant und ich werde es auch noch weiterspielen, um die Story zu Ende zu kommen, weil es hat jetzt nicht die krasseste oder heftigste Story, aber es ist ganz interessant. Es hat jetzt irgendwie keine großen Gimmicks, also du hast eine Taschenlampe, wo du halt schauen musst, dass die jetzt nicht direkt irgendwie leer geht. Zombies werden angezogen von Licht und Lautstärke, sind jetzt aber keine schnellen Zombies. Ja, sehr viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, oder?
Nee, ich finde es einfach nur sehr atmosphärisch.
Sehr atmosphärisch und auch einfach nett, also für ein Zombie-Spiel ruhig, nett, aber die Atmosphäre hält dich halt so drin. Kann man auf jeden Fall machen, gerade wenn es bei PS Plus gratis ist.
Ja.
Das würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Titelthema der letzten Episode, was du jetzt beendet hast, zu diesem Spiel, über das alle reden, deswegen redest du jetzt auch drüber. Dark Souls 3. Du bist fertig?
Ja.
Und wie war deine Erfahrung? Besser als 1, 2 oder 3? So, jetzt musst du jetzt fertig rauskommen. Also, wie ist es?
Also, mir hat es besser gefallen als der 2er. Vielleicht sogar ein Ticken besser als der 1er. Ja. Also, ich habe das Spiel durch, auch mit allen optionalen Bossen. Es gibt ja optionale Gebiete, ich glaube, ja, 2 Stück. Habe ich alles gemacht, weil ich im ersten Playthrough alles durchhaben wollte. Und ja, ich finde es super. Es gibt noch Balancing-Probleme beim PvP. Also auch im PvE theoretisch, also gegen die Bosse, aber das ist nicht so wichtig. Aber das wird noch in den Wochen gepatcht werden. Es sollen ja auch noch 2 Add-ons kommen zu Dark Souls 3. Aber was ich sagen kann, viele Boss-Mechaniken haben mir sehr gefallen, auch gerade dieser Bloodborne-Ansatz. Ja, dass viele Bosse agiler waren und auch dieses Phasensystem. In Bloodborne hatten ja die Bosse 2 Phasen meistens. Vielleicht gab es auch welche mit mehr, aber auf jeden Fall hatten sie verschiedene Phasen. Haben sie in Dark Souls 3 auch reingebracht, was wirklich gut war, weil es Abwechslung war zum Einser. Ein bisschen hat mich gestört, dass viele Bosse 2 Bosse waren, also dass es mehrere Bosse waren.
Okay.
Das ist jetzt so eine Präferenzsache, weil ich habe bei den Bossen immer so das Gefühl, Smaug und Ornstein aus dem Einser war halt einer der beliebtesten Bosse, war halt auch einer der schwersten. Und es war auch ein Bossfight mit 2 Bossen gleichzeitig. Habe aber so das Gefühl, dass sie das immer häufiger gemacht haben im 2 und 3er, weil sie nicht so richtig verstanden haben, was in dem Kampf von Smaug und Ornstein gut war. Deswegen fand ich das manchmal ein bisschen blöd. Also es gab Bosse, die fand ich jetzt nicht so super designed, aber du kannst nicht jeden Boss gut designen.
Ja, klar.
Und overall war es halt echt gut. Auch gerade die Inszenierung von Bosskämpfen war super. Definitiv besser als im 1er und im 2er. Und das Beste war eigentlich der Endboss. Der Endboss war zum einen sehr schwer, was in den ersten 2 Teilen nicht so war. Da war Gwyn, der erste Boss, war einer der einfachsten Bosse im kompletten Spiel. Und im 2er weiß ich den Namen vom Endboss gerade nicht mehr. Der war aber auch nicht so schwer. Aber im 3er war der wirklich schwer. Also ich weiß zumindest zu dem Patchstand, wo ich ihn gemacht habe. Das war schon mit dem allerersten Patch, der rauskam. Ich habe nämlich gehört, dass im Pre-Patch der Boss sehr viel einfacher gewesen sein soll. Habe auch Videomaterial dazu gesehen, also er war deutlich einfacher. Der Boss war super inszeniert, also es war auf so einem riesigen Schlachtfeld, wo schon überall tote Ritter lagen. Überall Schwerter und Speere im Boden und auch, ich glaube, Blumen und auf Fels, also solche Stacheln überall auf dem Boden. Und im Hintergrund war einfach eine Sonnenfinsternis, wo so ein roter Strahl runterging von. Es sah schon sehr nice aus. Und auch wenn man sich überlegt, was der Endboss ist, also lore-technisch oder spielertechnisch, war das sehr cool, weil ich kann es einfach mal so sagen. Ich lasse es.
Okay, dann nicht. Okay, aber die hat Dark Souls 3 auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Ja, also,
du freust dich auf die Add-ons, oder?
Ja, ich freue mich auf die Add-ons. Und man muss auch sagen, Dark Souls 3 soll ja das letzte sein.
Ja.
Fand ich, dass der Endboss gerade in Bezug auf das, was er ist und wie er inszeniert ist, würdiger Abschluss.
Ja, das freut uns doch zu hören. Ja, Dark Souls 3, schönes Ding. Dann kommen wir zu League of Legends, was ihr beide gespielt habt. Aber da der Fabi jetzt auch mal wieder reden muss,
genau.
Hau rein. Was gibt's Neues bei League of Legends?
Erstmal ist jetzt schon zu spät. Der Urf-Modus war für ein Wochenende draußen, ist ja sehr beliebt unter den Spielern. Was ist der Urf-Modus? Man hat einfach 80% Cooldown Reduction, keine Mana und ich glaube, der Attack-Speed skaliert auch stärker,
ja.
Was irrelevant ist, weil eher irgendwelche Mages spielen und ihre Abilities spammen. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, dann wichtiger, ich sag mal für das kompetitive League of Legends, ist, dass es große Mage-Changes gibt. Es wird relativ viel gechanged. Ich denke mal, wir verlinken euch das einfach.
Ja, sehr gerne. Gibt es auf unserer Website www.pixelstammtisch.de. Aktuelle Folge ist Folge 26. Genau. Das war euer Service Phoenix.
Ich will es jetzt hier nicht einfach alles runterlabern. Sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr, sehr cool aus.
Sind es gute Veränderungen?
Ja, also ich sage es mal so, sie geben etwas eindimensionaleren Champions, wie zum Beispiel Maisaha, geben sie sehr viele coole neue Sachen und es bringt ein bisschen frischen Wind auf die Midlane, finde ich sehr gut.
Ja, du wolltest gerade noch was sagen?
Ja, na.
Was ich eigentlich fragen wollte, so, weil es war jetzt dieser große Rework am Anfang, wie nennt man das dann nochmal? Also, ist sozusagen nicht neue Season, sondern, ach, ihr wisst, was ich meine. Es war so alles neu und...
Ja, ein Rework.
Ja, okay, dann Rework. Ja, seitdem... weil League of Legends ist ja ein Spiel, was einfach so die ganze Zeit irgendwie auch gespielt wird und auch neue Spieler dazu bekommt und so weiter. Wie schaffen sie das denn da, das immer diesen Reiz zu behalten, was jetzt zum Beispiel bei Hearthstone mit neuen Karten ist? Reichen da die neuen Champions oder ist es durch jetzt irgendwie die Spielmodus-Rotation und so weiter, ist es da der neue Anreiz oder funktioniert es einfach nur durch die Champions?
Also ich denke, so ein bisschen Veränderung braucht man klar immer, aber ich denke, dadurch, dass League of Legends halt auch so ein dynamisches Spiel ist, dass halt jede Teamkomposition ist nochmal was Neues und du hast 130 Champions zum Ausprobieren und Üben und weiterspielen und also ich weiß nicht, es wird halt einfach nicht langweilig.
Okay, also du sagst schon, dass auch die Champions so
genau, der Treiber. Genau, es gibt halt einfach so viel Content schon.
Okay.
Und man kann so viel üben und Ranked und Normal und rumtrollen und Serious spielen. Es ist halt einfach so viel dabei.
Okay, da ist das doch gut zu hören. Dann, wenn es dazu nichts mehr gibt, machen wir weiter mit unseren Tipps der Woche. Wie immer bei mir die schamlose Eigenwerbung am Anfang. Wenn ihr mehr über Filme und Serien hören wollt und die beiden nicht hören wollt, sondern mich und den lieben Tim, dann hört doch mal rein bei www.dorfkino-podcast.de oder in iTunes einfach unter Dorfkino zu finden. Wir machen am Samstag eine neue Episode mit dem heißesten Shit aus Serien und Filmen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört. So, ich habe gesehen einen Film, einen... koreanischen Film, wenn ich es richtig habe, bei dem ich das Setting einfach so unglaublich interessant fand, dass ich mir den anschauen musste. Der ist jetzt nicht ganz aktuell, ist von 2013, Snowpiercer nennt sich der. Und bei Snowpiercer geht es darum, dass, das wird in der ersten Minute erzählt, also das ist jetzt die Prämisse, die ich euch auch erzähle, wirklich in der ersten Minute, es wird ja kurz erzählt, die Klimaerwärmung auf der Erde wurde immer, immer schlimmer. Es wurde einfach viel zu heiß und so weiter. Und die Wissenschaftler haben einen Stoff entwickelt, ich glaube CW7, den sie in die Luft gesprüht haben und der sollte das ganze Klima runterkühlen. Allerdings hat das funktioniert aber so gut, dass eine Eiszeit ausgelöst wurde und der ganze Planet einfach komplett gefroren ist. Und die Menschen konnten so natürlich nicht mehr leben. Jetzt gab es aber einen Herrn, über den möchte ich gar nicht so viel verraten, weil jetzt kommt, sonst kommt man schon in den Spoilerbereich rein. Aber es gibt jetzt es gibt einen Zug, wo alle letzten überlebenden Menschen drin sind, ein ewig langer Zug, der auf einer Strecke über die ganze Welt fährt. Wie das alles zustande kam und so wird noch erklärt. Der ist auch extrem stabil und so weiter, kann irgendwie Eis durchbrechen, wenn es mal auf der Fahrbahn ist und so weiter und fährt einfach. Jetzt ist es so, man sieht am Anfang Menschen im hinteren Abteil und im hintersten Abteil sind eben die ärmsten Menschen. Die werden kontrolliert von oben, bekommen nur so Proteinblöcke zu essen, haben kein richtiges Essen, haben wenig Platz und so weiter und sind dreckig, können sich gar nicht waschen und so weiter. Und die sind da jetzt eben schon seit 17 Jahren. Und es gab schon irgendwie Rebellion und sie wollen jetzt wieder rebellieren, weil je weiter man in den Zugabteil nach vorne geht, desto luxuriöser leben die Menschen. Da gibt es dann aber auch immer verschiedene Teile und das ist so die Story, dass sie eben eine Rebellion starten wollen. Mit in der Hauptrolle der eine von Oldboy, dem Original von 2003, ich weiß leider nicht, wie er heißt, koreanischer Name, und Chris Evans, dem Schauspieler von Captain America. Den mal in so einer Rolle zu sehen, war sehr erfrischend, weil er das kann. Das hat er, es war ein Indie-Film, aber der hat es echt gut gemacht und der war sehr sympathisch und man muss sagen, der Film hat eine super Story. Wenn man dann durch diesen Zug weiter nach vorne irgendwann kommt, das passiert jetzt, das ist ein kleiner Spoiler, aber es passiert halt, ey, das Set-Design ist so unglaublich geil. Also man kann sich halt echt vorstellen, einfach, also in den vorderen Abteilen hätte ich auch gerne gewohnt, um es mal so zu sagen. Das ist schon ganz geil, was sie da aus diesem Zug oder aus diesem Lebensraumzug gemacht haben und es auch alles erklären, wie das funktioniert und so weiter. Es hat schon alles Hand und Fuß. Die Auflösung ganz am Ende, ganz am Ende, also wie es funktioniert, das hat alles Hand und Fuß, aber was dann noch in der Story sonst passiert, was ich jetzt nicht erklären kann, das Ende hat mir einfach persönlich nicht so ganz gut gefallen. Hat, glaube ich, 7,5 oder sowas auf IMDb oder 7,7 oder sowas. Ich würde da 8 oder 7 geben. Der hat mich auf jeden Fall unterhalten. Leider war das Ende dann wirklich ein bisschen blöd. Da haben sie sich ein bisschen einfach gemacht. Aber ich finde einfach die Prämisse so interessant und die Machart auch wirklich so gut. Und der ist teilweise verdammt spannend. Den kann man sich auf jeden Fall sehr gerne anschauen. Deutsche Synchro ist auch vollkommen okay. Dann habe ich noch was gesehen, bei dem man diese deutsche Synchro besser meiden sollte. Denn es ist die zweite Staffel von Unbreakable Kimmy Schmidt rausgekommen. Bei Netflix, von Netflix. Und ja, Prämisse von der ersten Staffel war, dass ein Reverend hat behauptet, ja, die Welt geht unter und der hat halt so 4 Frauen entführt und die in einem Bunker gehalten und halt ihnen gesagt, ja, draußen ist die Welt untergegangen, wir können ja nicht raus, da ist alles verseucht. Und nach 15 Jahren wurden sie eben befreit und Kimmy Schmidt ist dann eben nach New York gegangen. Und das ist halt eigentlich ein Klischee New York, wie es nur geht, aber die Klischees sind jetzt nicht sie sind in der Story, aber die Witze werden nicht irgendwie nicht über die Klischees gemacht, sondern eher mit denen und das ist dann schon echt witzig. Und schaut das bitte auf Englisch, denn es gibt kaum eine Serie, die so geile Wortwitze hat. Also, da gibt es zum Beispiel, da ist sie in Staffel 2, ist sie einmal bei der Psychiaterin, die dann gespielt wird von Tina Fey und Tina Fey ist die Schreiberin der Serie und Tina Fey war auch schon die Schreiberin von zum Beispiel 30 Rock, also Comedy-Autorin ist sie einfach und sie, 30 Rock zum Beispiel spielt sie komplett selbst, die Protagonistin, hier taucht sie als Psychologin auf, oder Psychiaterin besser gesagt und sie verteilt Sticker eigentlich an Kinder, aber Kimmy Schmidt ist so ein bisschen kindlich, weil sie 15 Jahre einfach nicht da war, ihr musste erstmal das iPhone irgendwie erklärt werden und so weiter alles. Und dann bekommt sie einen Sticker, dass sie da war, wo man halt so eine Grapefruit sieht und dann so, ja, I'm grape at this. Also diesen Sticker bekommt sie. Und dann kommt sie in der nächsten Sitzung zurück und regt sich darüber auf, so, ja, ich will irgendwie keine Sticker, ich will richtigen Fortschritt und ich will keine Sticker, wo draufsteht, ja, I'm feeling grape. Und dann so sie als Psychologin, ja, but you're feeling grape and you're very good at this. Ah, sorry, I mean very good at this. Und dann, ah, oh, come on, Banandria, weil sie heißt, ja, Andrea. Ja, jedenfalls sehr, sehr schöne Wortwitze und die funktionieren im Englischen einfach und im Deutschen halt gar nicht. Könnt euch das auch mit Untertitel anschauen, ist jetzt auch nicht das krasseste Englisch. Einfach sehr, sehr witzig, wenn ihr auf Wortwitze steht, unbedingt anschauen. Unbreakable Kimmy Schmidt, Staffel 2, große Empfehlung. Da gibt es auch einen sehr super Wortwitz, es gibt nämlich, die eine wird verklagt, weil sie ein Gemälde gekauft hat, und sie wird halt von einer jüdischen Familie verklagt und die heißen Rina mit Nachnamen. Und die eine Frau heißt irgendwie Lanzin. Und dann hat sie aber, die in der Familie, die haben alle geheiratet. Und dann ist es so ganz komisch geschrieben. Aber ausgesprochen wird es einfach Lancine, I wanna eat a wiener. Und solche Worte wird es halt, aber komplett unkommentiert. In der Serie lacht dann da auch niemand drüber. Das ist echt witzig. Ja, aber kommen wir davon weg und zu einem nächsten witzigen Thema, nämlich was du gesehen hast. Ich hoffe, ich probiere es mal. Ja. Vielleicht ist es ja richtig. Saitokai Yakuinon Domo?
Ja, Yakuin Domo.
Ja, war ja, ging in die Richtung. So, erzähl mal, was ist das und warum?
Das ist ein Comedy-Anime, der eigentlich in einem sehr, also für Slice-of-Life-Anime sehr klischeehaften Szenario spielt, nämlich Highschool. Man hat einen männlichen Protagonisten, der auf eine ehemalige Mädchenschule geht, wo halt 90 oder 95% der Studenten der Schüler Mädchen sind. Allerdings ist die Prämisse von dem ganzen Anime, dass er halt der Schülerpräsidentschaft beitritt und da einfach die Mädchen, die dort in der Schülerpräsidentschaft sind, einfach die ganze Zeit perverse Witze reißen. Ja, das ist es eigentlich schon. Darum geht es eigentlich die ganze Zeit. Man muss auch sagen, viele Witze sind echt gut. Aber der Anime an sich ist auch gut, weil, wie gesagt, manche Witze können einen einfach abholen, die sind gut. Aber meiner Meinung nach war es zu viel. Also wirklich, da kommt jede Minute ein Witz und irgendwann härtet es auch so ein bisschen ab, finde ich. Nein, aber wenn in der Comedy-Serie...
Nie wieder werde ich über Witze lachen.
Nein, aber wenn in der Comedy-Serie auch permanent die Witze rausgehauen werden, dann
ja, weiß klar. Ich
nicht, dann lachst du auch nicht mehr so wirklich darüber. Und die waren mir nicht gut genug platziert. Also sie waren einfach nur konstant Witze rausgehauen. Okay.
Ja, das ist sehr wichtig bei Witzen-Timing.
Ja.
Kenne ich. Kann ich nicht. So, dann darfst du mit Shokugeki no Suma, weil wir jetzt schon war, oder? Gab es noch was dazu zu sagen? Nee. Dann darfst du mit Shokugeki no Soma.
Okay.
Was ist das denn?
Das ist ein Koch-Anime. Das hört sich jetzt erstmal so.
Kannst du jetzt kochen?
Nein.
Verdammt. Nicht gut wahrscheinlich dann.
Ja.
Also Marc hat es gerade geflüstert. Foodporn-Anime. So.
Ja. Also, wenn ich weiß, was Foodporn ist, das ist nichts Perverses, das ist einfach nur.
Doch, also ich.
Essen.
Wenn ich auf Youporn bin, mal wieder, wir werden übrigens gerne von euch gesponsert, gebe ich immer Food rein und dann habe ich Foodporn.
Ja, sowas eben nicht, sondern eben leckeres Essen, das sehr lecker aussieht.
Ja, aber auch schon in die Richtung.
Ja, das ist dann. Ich werde es noch erklären, was da Michael, ich meine.
Müssen wir jetzt, warte mal, ganz kurz, müssen wir jetzt auch so ein Explicit haben
bei
iTunes?
Nein.
Weiß ich nicht.
Ich weiß gar nicht, was dazu gehört.
Ich würde jetzt zur Story kommen, wenn
gerne.
Es okay ist.
Du darfst.
Es geht um den Soma, einen jungen Schüler, und der kommt jetzt eben auf diese Kochschule, die sehr, sehr berühmt und bekannt ist. Und 95% der Schüler fallen in dieser Schule durch. Und das ist halt so, dass er da halt mit ein paar anderen Schülern ist. Und es ist so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen an wie Hell's Kitchen, weil sie da halt kochen müssen und ihr Essen irgendwie beleidigt wird teilweise und halt nur die Besten durchkommen. Aber es ist halt von dem, was gekocht wird, es ist immer, ich kann zwar nicht kochen, aber es ist immer so, oh, wie hat er das jetzt gemacht?
Oh mein Gott, der hat die Nudeln gerade in das Wasser getan.
Nee, man ist immer wieder geflasht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mich so eine Serie dranhalten kann, aber sie hat es geschafft. Ich fand es auch sehr lustig teilweise und sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ach so, und was der Marc vorher gemeint hat, ist, immer wenn die Leute das Essen essen und es so lecker ist, dann kommen da halt irgendwie so total abgefahrene Szenen, wie sie da halt fast einen Orgasmus bekommen, weil das Essen einfach so gut ist. Und man sieht dann immer so, wie sie sich vorstellen, dass sie irgendwie, was weiß ich, einmal kocht er, glaube ich, was mit Honig. Dann sieht man halt so, wie die eine da dann, als es isst, so halbnackt in so ein Becken aus Honig springt. Und es ist total abgefahren, aber mir hat's gefallen.
Japan. Ja. Einfach, um es mal zusammenfassend zu sagen. So, das war's dann von dieser Episode. Die war nicht ganz so lang, weil es einfach nicht so viele News und ihr habt gemerkt, die waren selber nicht so beredenswert gab. Das wird vielleicht demnächst mehr, vielleicht auch nicht, who knows. Aber wir werden wieder da sein in 2 Wochen für euch. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr diese Episode hört. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, wo auch immer. Einfach Pixelstammtisch eingeben, da findet ihr uns. Wir würden uns sehr über einen Like, Follow oder sonst was freuen. Und Ja, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Da sind jetzt auch nicht mehr Podcast-Episoden, sondern nur noch YouTube-Zeug, also Vlogs oder was halt die coolen Kids so machen. Brettspiele. So ein Zeug findet ihr da, also könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Würde uns sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal und ciao.
Ciao.
Ciao.